Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du mitten unter uns bist, dass du uns begleitest. Wir durften schon viel davon hören, wie du uns als deine Kinder trägst und segnest und wir das einfach in unserem Alltag immer wieder erleben dürfen. Danke, dass du auch heute Morgen hier zu uns sprichst durch dein Wort. Danke, dass du uns das gegeben hast, dieses Wort, was uns ja, deinen Willen mitteilt, was uns zeigt, was dein Plan für unser Leben ist. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen bei dieser Predigt, dass tatsächlich dein Wort verkündet wird und dass ja, dein Wort uns anspricht, dass es uns anrührt, dass es tief in unsere Herzen eindringt. Nur du kannst das bewirken, niemand von uns. So segne du diese Predigt und schenke, dass sie uns ja, verändert, dass sie uns im Glauben und der Nachfolge voranbringt. Du kannst das schenken, ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Häufig merken wir, dass Beziehungen zu bestimmten Personen für uns eher vorteilhaft sind. Wir denken da zum Beispiel an die Arbeits- oder Geschäftswelt. Wenn man da hoch hinaus will, braucht man gute Beziehungen. Mir sind einige Glaubensgeschwister bekannt, die bei angesehenen Firmen hier in Verden anfangen konnten, weil jemand für sie ein gutes Wort eingelegt hat. Auch in ganz alltäglichen Situationen sind manche Beziehungen für uns vorteilhafter. Schülern geht es ganz früh in ihrem Leben so, dass sie doch irgendwie zu den angesagten Cliquen gehören wollen. Und deswegen suchen sie eher den Kontakt zu bestimmten Personen und Außenseiter werden eher gemieden. Und auch im alltäglichen Miteinander ist das so, auch leider in der Gemeinde, dass wir bevorzugt zu bestimmten Personen eher den Kontakt halten, weil sie eben unterhaltsamer sind, weil ja, es interessant ist, sich mit ihnen zu unterhalten, was eben in dem Sinne Vorteile sind. Andere wiederum meiden wir eher, weil sie doch irgendwie so ein bisschen schwierig sind, sie sind nervig vielleicht auch oder langweilen uns. Und wir werden im heutigen Predigttext auf zwei Jünger Jesu stoßen, die eben auch ganz hoch hinaus wollen und Jesus um sehr hohe Positionen in seinem Reich baten. Und auch sie setzten auf gute Beziehungen, indem sie eben jemanden mitbrachten, der für ihre Bitte bei Jesus eintreten sollte. Im Anschluss daran erklärte Jesus seinen Jüngern, wie jemand in seinem Reich wahrhaftig groß sein kann. Und Jesu Werk und seine Lehre zeigt auch dir für dein Leben, wie du im Reich Gottes groß sein wirst. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Christus weist dir den Weg zur wahren Größe. Aber bevor ich mit euch den Predigttext lese, wollen wir uns noch einmal so ein wenig die Situation von Jesus und den Jüngern ansehen. Das ist ja ganz wichtig, um den Text einordnen zu können. Wir befinden uns gegen Ende der Dienstzeit Jesu. Jesus war schon sehr viel umhergereist. Dabei hat er eben seine Jünger berufen, hat sie auch zeitweise in die Umgebung ausgesendet. Er lehrte sehr, sehr viel, er heilte viele Menschen und er tat große Wunder. Es war eindeutig zu erkennen, Jesus ist der lang ersehnte Messias. Und zum Zeitpunkt unseres Predigttextes befand sich Jesu auf seiner abschließenden Reise Richtung Jerusalem. Und man merkt, dass Jesus sich besonders darauf konzentrierte, seine Jünger zu lehren, um sie eben vorzubereiten auf den zukünftigen Glaubensweg. Sie sollten ja eines Tages eben Gemeinden gründen, die Gemeinden leiten, Vorbilder sein. Er kündigte ihnen mehrmals seinen Leidensweg an und auch seine Auferstehung. Und er lehrte sehr, sehr viel über das Reich Gottes. Direkt vor unserem Predigtabschnitt ist die Situation mit dem reichen Jüngling, der eben fragt, wie er in den Himmel kommen kann. Und Jesus lehrte, dass nur Gott dies möglich machen kann. Und Petrus fragte dann auch noch, ja, was ist mit dem Lohn für unsere opferbereite Nachfolge? Und da sehen wir eben auch, was Jesus darüber lehrt. Genau im Anschluss daran befindet sich unser Predigttext in Markus 10, die Verse 32 bis 45. Ich lese das irrtumslose Wort unseres wahrhaftigen Gottes aus Markus 10, die Verse 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre große Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus zeigt in diesem Text 3 Dinge auf, durch die wir im Reich Gottes groß werden. Und daraus lassen sich folgende Schritte ableiten. Als erstes, sei demütig. Das finden wir in den Versen 32 bis 34. Als zweites, sei aufopfernd. Verse 35 bis 40. Und als letztes, sei dienend. Vers 41 bis 45. Noch einmal im Schnelldurchlauf, sei demütig, sei aufopfernd und sei dienend. Ja, wir kommen zum ersten Schritt, um im Reich Gottes groß zu werden. Sei demütig. Und zu diesem Schritt werden wir uns die Verse 32 bis 34 genauer ansehen. Und ich beginne mit dem Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Jesus hatte schon 2-mal seinen Leidensweg und seine Auferstehung angekündigt. Nach dem 1. Mal wurde er direkt von Petrus getadelt. Aber Jesus wies ihn hart zurück mit den Worten in Markus 8, Vers 33, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was des Menschen ist. Und nachdem Jesus das 2. Mal seine Leiden ankündigte, heißt es in Markus 9, Vers 32, sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Wir merken hier, die Jünger verstanden einfach nicht, was Jesus ihnen sagte. Es war einfach für sie unbegreiflich, warum Jesus leiden, sterben und auferstehen sollte. Und deswegen haben sie es nicht verstanden. Und nachdem dann auch noch Petrus so abgemahnt wurde, da trauten sie sich auch gar nicht erst nochmal nachzufragen, wie das jetzt zu verstehen ist. Und nun befanden sie sich im Tal des Jordans. Und Jesus ging eben das Tal hinauf in Richtung Jerusalem. Und da erschraken sie und fürchteten sich. Es war eben für sie eine Überraschung, dass Jesus sich in Richtung Jerusalem bewegte, wo eben doch viele einflussreiche Menschen sind, die ihnen durchaus gefährlich werden können. Und Jesus, wie unser Herr eben ist, der sah ihr Herz an. Und er sah ihre Unsicherheit, ihre Fragen und auch ihre Furcht. Und darum kündigte er ihnen nochmal an, was ihm widerfahren wird, was passieren wird. Ich lese die Verse 33 bis 34. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und bei dieser Ankündigung Jesu von seinen Leiden und seiner Auferstehung beschreibt er seinen bevorstehenden Weg viel detailreicher als vorher. Und er zeigt auch mit der Wortwahl, die er wählt, dass diese Ereignisse tatsächlich auf jeden Fall geschehen werden. Und er deutet sogar indirekt an, dass er am Kreuz sterben wird. Denn genau zu diesem Zeitpunkt war es eben den Juden nicht erlaubt, selbst Hinrichtungen durchzuführen. Wenn sie jemanden für todeswürdig verurteilt hatten, mussten sie ihn den Römern überstellen und die wiederum mussten diese Person dann verurteilen und hinrichten. Und so kam es dann eben auch, dass Jesus gekreuzigt wurde, obwohl eigentlich die Steinigung bei den Juden das übliche Hinrichtungsmittel war. Und wir finden im Alten Testament einige prophetische Worte, die eben das Geschehen von Jesu Tod am Kreuz sehr gut beschreiben. Wie zum Beispiel in Psalm 22. Wenn man sich den durchliest, wird man merken, ach, eigentlich befinden wir uns doch hier bei Jesu Kreuzigung. Und Jesus selbst zitiert auch diesen Psalm, als er am Kreuz hängt, mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir sehen hier, dieser Psalm wurde lange Zeit vorher geschrieben und Gott hat von Anbeginn der Zeit ganz genau den Weg Jesu geplant und vorherbestimmt. Und Jesus sollte eben genau zu diesem Zeitpunkt am Kreuz sterben. Deswegen kam es so, dass die Juden plötzlich nicht mehr selbst hinrichten konnten und es die Römer eben am Kreuz taten. Neben dem ganzen Leid kündigt Jesus aber auch seine Auferstehung nach dem 3. Tage an. Und das sollte eben die hoffnungsvolle Vollendung von Gottes Plan sein, mit dem er eben die Menschen, die verlorenen Menschen, retten wollte. Obwohl Jesus seine Leiden bis zum Tod und auch seine Auferstehung so genau angekündigt hatte, verstanden seine Jünger immer noch nicht. Das sehen wir später ganz deutlich, als Jesus gekreuzigt wurde oder schon tot war, wie verzweifelt die Jünger waren. Sie verstanden nichts mehr. Sie waren einfach nur haltlos und verwirrt. Und dann später, als dann die große Botschaft kam, Jesus ist auferstanden, konnten sie es erstmal nicht glauben. Und daran sehen wir, sie haben es nicht verstanden, was Jesus ihnen hier sagt. Und auch im späteren Verlauf unseres Bibeltextes merken wir, dass diese Bitte der Jünger doch eigentlich völlig unpassend war, wenn sie begriffen hätten, was Jesus Christus am Kreuz für sie tut. Da hätten sie doch niemals nach so einer hohen Stellung gefragt, wenn sie begriffen hätten, dass ihr Herr für sie ans Kreuz geht. Stellt sich natürlich die Frage, warum war diese Botschaft Jesu für die Jünger so unbegreiflich? Ist doch eigentlich unmissverständlich, was er hier gesagt hat. Und da muss man sich einfach so ein bisschen in die Juden hineindenken. Sie warteten schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fast schon, auf ihren angekündigten Messias, den Gott ihnen versprochen hatte. So wurde zum Beispiel in Mose im Alten Testament der Messias als ein großer Prophet angekündigt. Oder wir sehen im Alten Testament, dass er ein Nachkomme Davids sein soll. Und sie erwarteten eben, dass wenn dieser Messias kommt, dass er ein nie dagewesenes Friedensreich errichten wird. Er wird die Herrschaft aufrichten und ja auch das Volk Israel anführen, so wie es bisher nicht gewesen ist. Das alles haben sie im Alten Testament gefunden. Und auf diese Botschaft konzentrierten sie sich, wenn sie an den Messias dachten. Aber es gibt eben auch Prophetien im Alten Testament, die ganz klar davon sprechen, dass der Messias auch leiden wird. Und die haben sie so ein bisschen beiseite geschoben und haben sie nicht so beachtet. Man muss dazu auch sagen, dass sich das Alte Testament da auch nicht so deutlich ausdrückt. Es ist manchmal gar nicht, also es ist nicht richtig zu ersehen, dass zwischen der Zeit, wo der Messias leiden wird, und der Zeit, wo er seine Herrschaft in Herrlichkeit antreten wird, dass da eben ein langer Zeitraum dazwischen ist. Das muss man zur Verteidigung der Juden einfach auch sagen. Das kann man erst im Nachhinein eigentlich gut verstehen, wenn man jetzt im Lichte von Jesu Kreuzestod einfach darauf blickt und einfach die Geschehnisse sich weiterentwickelt haben. Jetzt verstehen wir es besser. Und die Juden hatten da eben es nicht ganz so einfach. Und was wir eben heutzutage ja auch noch haben, kommt dazu, ja, wir haben mittlerweile den Heiligen Geist, der uns ja auch die Erkenntnis schenkt, das Wort Gottes zu verstehen. Und auch das hatten die Juden oder die Jünger in dem Zeitpunkt ja noch nicht. Was noch dazu kommt, ist, dass ja, die Jünger ja zum Volk Israel gehörten. Und sie hatten einfach diese Haltung, wenn wir das geheiligte Volk Gottes sind, was auserwählt ist von Gott und sie eben in Treue sich an den Willen Gottes halten, dann ist ja im Prinzip alles geregelt. Sie brauchen eigentlich nur noch darauf warten, dass der Messias endlich kommt und sein Friedensreich aufrichtet. Sie hatten einfach auch gar nicht das Verständnis dafür, dass es notwendig sein könnte, dass dieser Messias sterben muss oder dass ihre Schuld noch gesühnt werden muss. Für sie war die Sache eigentlich geklärt mit ihren ganzen Opferregeln und den Geboten, die Gott ihnen eben gegeben hat. Sie hatten einfach gar nicht diese Vorstellung, es ist notwendig, dass Gott selbst für uns sterben muss. Wir heute, wir sind da im Vorteil. Wir haben das mittlerweile gut begriffen. Und deswegen erwarteten sie einfach, wenn der Messias kommt, wird er mit Macht und Herrlichkeit eben sein großes messianisches Friedensreich hier auf Erden errichten. Er wird die Römer vertreiben und das alles. Und Jesus hätte das auch mit Leichtigkeit machen können. Er als Gott hat ja die Macht dazu. Aber Jesus kannte eben den Rettungsplan Gottes. Und gehorsam ging er seinen Weg bis ans Kreuz. Und ja, durch seine ganzen Leidensankündigungen sagt er praktisch auch den Jüngern, auch wenn sie es noch nicht verstanden haben, ich sterbe auch für dich am Kreuz. Auch wenn du noch gar nicht begriffen hast, dass das notwendig ist, ich gehe für dich diesen Leidensweg und sterbe. Denn auch sie sollen durch seinen Opfertod reingewaschen werden von ihrer Sünde, damit sie eben wie er später auch auferstehen können vom Tode. Ja, wir sehen an dem Text, die Jünger verstanden vieles von Jesu Lehre und von seinen Werken noch nicht. Erst nach Jesu Tod und seiner Auferstehung empfingen sie eben den Heiligen Geist und Jesus erklärte ihnen auch nochmal nach seiner Auferstehung einiges. Und so wurde ihnen erst geholfen, das alles zu verstehen. Aber wir sehen hier etwas, ja, was auch uns Menschen vielleicht betreffen kann, dass eben die Jünger Jesu noch nicht das Verständnis hatten, dass sie tatsächlich einen Bedarf danach haben, dass der lebendige Gott für sie sterben muss. Und da brauchst du eben Demut, um im Reich Gottes überhaupt anzukommen. Bevor du da überhaupt hinkommst, musst du diese Demut haben, dass du eben für dich anerkennen kannst, Jesus Christus starb auch für dich am Kreuz. Und das fällt eben vielen Menschen schwer, diese eigene Bedürftigkeit anzuerkennen. Sie sagen sich vielleicht, naja, aber ich bin doch eigentlich gar kein schlechter Mensch. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und ansonsten bin ich doch auch in vielen Dingen vorbildlich. Für mich brauchte Jesus doch nicht sterben. Aber wenn du dich mal ehrlich hinterfragst, wenn du dich mal ehrlich durchleuchtest, wirst du deine eigene Schuld erkennen, die es eben auch in deinem Leben gibt. Du hast sicher schon mal gelogen oder gelästert oder schlecht über andere Menschen gedacht. Und jedes einzelne von diesen Vergehen reicht aus, um dir den Weg in das Reich Gottes zu verbauen. Du brauchst Jesu Tod am Kreuz. Ohne Jesus erwartet dich ja die ewige Hölle. Aber Christus will dich davon erretten. Er will dich reinwaschen von deiner Schuld. Und deswegen sei demütig und gestehe dir ein, dass du bedürftig bist nach Jesu Kreuzestod, nach seinem Opfer, was er für dich gebracht hat. Und wenn du merkst, für mich ist das alles schwer, ich kann das nicht so richtig glauben und annehmen, dann fang einfach erstmal damit an, das anzuerkennen, dass du Schuld hast und dass das reingewaschen werden muss. Und ja, bewege dich auf Gott zu und bitte ihn darum, dass er dir hilft im Glauben. Und Gott wird niemanden abweisen, der so ehrlich bittet. Er wird dir mit seinem Geist helfen, immer mehr zu verstehen und zu glauben. Aber auch als Gläubige sind wir in Anbetracht von Jesu Opfer zur Demut aufgerufen. Denn auch wir stehen in der Gefahr, im Laufe unseres Glaubenslebens hochmütig zu werden. Und da musst du ganz doll aufpassen, dass du nicht im langen Glaubensleben irgendwann darauf zurückschaust und denkst, was ich doch alles Besonderes schon erreicht habe. Du schaust mit Stolz auf die guten Dinge, die in deinem Leben schon erreicht wurden, auf den heiligen Lebenswandel, auf den du schon gekommen bist, auf die vielen Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Und wir stehen eben in der Gefahr, hochmütig von uns zu denken, so nach dem Motto, das alles habe ich erreicht. Ich bin doch ein guter Mensch. Wenn das geschieht, dann geschieht es eben auch schnell, dass wir eben andere Glaubensgeschwister abwerten, sie vielleicht sogar verachten oder lieblos behandeln. Wir schauen auf sie herab, ja, weil sie ihren Glauben eben noch nicht so weit entwickeln konnten, weil sie noch nicht so gewachsen sind wie wir. Und da hilft uns eben das Kreuz. Regelmäßig schau darauf, denn es ruft dir zu, deine Schuld in deinem Leben hat deinen Herrn Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Und dann weißt du wieder, wie gut du selbst eigentlich bist. Ja, wir haben gesehen, das Kreuz Christi fordert dich und mich zur Demut auf. Und nur wenn wir anerkennen, dass wir den Tod Christi am Kreuz brauchen, dass er für uns sterben musste, dann haben wir überhaupt Zugang zum Reich Gottes und können erst dann auch Größe dort erreichen. Wir kommen zum nächsten Schritt. Jesus lehrt uns nämlich auch noch einen weiteren Punkt, wie wir im Reich Gottes groß werden können. Sei aufopfernd. Und dazu werden wir die Verse 35 bis 40 betrachten. Und ich lese die Verse 35 bis 37. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Ja, auch hier sehen wir wieder, Johannes und Jakobus haben es nicht verstanden, dass Jesus doch gerade sein Leid angekündigt hat, dass er nach Jerusalem geht, um dort am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen. Sie gingen eher davon aus, dass es nicht mehr lange dauern kann, dann wird unser Messias sein Friedensreich errichten. Dann wird er die Römer rausschmeißen und ein Reich für die Juden aufbauen, für die Gläubigen. Und deswegen fragten sie dann kurzerhand, ob sie nicht ehrenvolle Plätze an seinem Königshof einnehmen dürften. Es waren sogar die höchsten Positionen, die es geben kann, eben zur Rechten, zur Linken des Königs zu sitzen. Und ja, sie richteten diese Bitte, obwohl sie schon dreimal von Jesus die Leidensankündigung gehört hatten. Und das zeigt einfach sehr deutlich, wie unverständlich die Jünger da in dieser Sache noch waren. Ja, jetzt kann man sich fragen, naja, wie kann das sein? Wie kann man das missverstehen? Ja, das ist schwer, das zu sagen. Es steht hier ja nicht. Man kann nur Vermutungen anstellen. Vielleicht haben sie einfach gedacht, dass Jesus Leidensankündigung eher im übertragenen Sinne zu verstehen waren, so nach dem Motto, naja, um das Reich Gottes aufzurichten, wird es ja auch Unruhen geben, Krieg und in gewisser Weise auch Leid, dass Jesus das vielleicht gemeint hat oder so etwas. Die Römer müssen ja erstmal beseitigt werden. Ne? Wenn wir uns die Parallelstelle in Matthäus 20, Vers 20 anschauen, dann erfahren wir noch etwas weiteres zu dieser Situation. Jakobus und Johannes haben bei ihrer Bitte nämlich ihre Mutter mitgebracht. Und sie bat Jesu in ihrem Auftrag um diese ehrenvollen Plätze an Jesu Seite. Tja, also wollten wohl die beiden in gewisser Weise ihre Beziehungen spielen lassen. Man kann jetzt Vermutungen anstellen, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass eben ihre Mutter auch die Schwester von Maria war und somit die Tante Jesu. Es ist nicht ganz gesichert, aber wenn man mehrere Stellen nebeneinander legt, könnte es sehr gut sein. Und das würde das Ganze ja noch mehr bestätigen, dass eben diese beiden Jünger ihre Beziehungen spielen lassen wollten. Ihre Mutter war die Tante Jesu. Und wenn nun die Tante kommt und Jesus fragt, na, da kann Jesus doch eigentlich nicht ihre Bitte abschlagen, oder? Vielleicht haben sie so gedacht. Auf jeden Fall haben sie die Beziehung zu ihrer Mutter nutzen wollen. Ich lese weiter die Verse 38 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zur Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Ja, Jesus antwortet hier auf die Bitte der beiden Brüder mit einer Gegenfrage. Und das war zur damaligen Zeit ein Mittel, um einfach auch zu zeigen, ja, wie sehr diese Jünger eigentlich nicht verstehen, wovon sie da sprechen. Er spielt mit Metaphern höchstwahrscheinlich auf seinen eigenen Leidensweg an und fragt dann die Jünger, ob sie denn auch diesen Weg gehen können. Ja, wofür der Kelch steht, wahrscheinlich ist damit Gottes Zornesgericht über die Sünden der Menschen gemeint. Und Christus muss unter dieses Gericht, bevor er nach seinem Tod und seiner Auferstehung eben verherrlicht wird. Und in Herrlichkeit irgendwann eben auch herrschen wird. Und das Bild dieser Taufe könnte man so verstehen, dass ja, das Leid über ihn kommt, es überspült ihn, wie eben wenn man bei der Taufe untergetaucht wird. Und wir symbolisieren ja bei der Taufe auch, dass wenn man aus dem Wasser hervorkommt, dass es den neuen Menschen zeigt in Christo. Und ja, sozusagen Jesus muss von dem Leid überspült werden am Kreuz und so weiter, um nach seinem Tod eben wieder aufzuerstehen in Macht und Herrlichkeit, um später eben dann sein Reich zu errichten. So könnte man das verstehen. Ja, gerade die Taufe ist etwas schwer zu deuten. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie man das verstehen kann. Und diese beiden Brüder hatten offensichtlich den Leidensweg Jesu nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass Christus sogar so weit geht, dass er am Kreuz stirbt. Und deswegen bejahten sie so ganz selbstsicher, ja, wir können auch den Kelch trinken und ja, wir können auch mit deiner Taufe getauft werden. Ja, warum sie so selbstsicher sind, vermutlich meinten sie damit eher so einen Leidensweg, ne, dass sie eben dachten, okay, Christus baut sein Reich auf und ne, bei dem Kampf an Jesu Seite sind wir dabei. Wir sind bereit, für Jesus einzustehen, wenn er um sein Reich kämpft, wenn er es eben errichtet. Es ist auch nur eine Vermutung, es steht hier nicht, aber es könnte sehr gut sein. Jesus bestätigte daraufhin, dass auch sie Kelch und Taufe empfangen sollten. Aber ich denke, er meinte damit nicht genau das Gleiche, was Jesus eben ertragen wird. Jesus wird ja einen Leidensweg gehen bis ans Kreuz, um eben für die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Und in diesem Sinne werden sie das natürlich nicht. Aber er kündigte damit ihnen eben auch an, dass sie einfach einen ganz eigenen Leidensweg vor sich hatten. Wir wissen ja zum Beispiel von Jakobus, dass er der erste Märtyrer war oder einer der ersten. Und auch von Johannes wissen wir, dass er viele Jahre verfolgt wurde, dass er dann irgendwann fliehen musste, dass er auf Patmos war und ja, als letzter überlebender Apostel da war. Es wird in sekundären Überlieferungen eben nicht gesagt, dass er eines gewaltsamen Todes starb, aber es könnte durchaus sein, dass es trotzdem so war, dass es uns nur nicht überliefert ist. Was wir noch sehen, ist, dass Jesus ihnen eben nicht diese Ehrenplätze in seinem Reich zusagt. Jesus sagt, es steht nicht in seiner Macht, dies zu bestimmen. Und diese ehrenvollen Plätze werden denjenigen gegeben, für die es eben bestimmt ist. Ja, daraus könnte man noch viele Gedanken weiterführen, aber das würde zu lange dauern, das lasse ich mal beiseite. Aber auf jeden Fall sagt Jesus hier eben, es gibt unterschiedliche Plätze im Reich Gottes und Jesus selbst kann sie in dem Sinne nicht bestimmen in dem Moment. Aber wir sehen hier etwas ganz anderes, was für uns eben auch wichtig ist. Jesus antwortet ja mit einer Gegenfrage und kündigt dann ja auch Leid für seine Jünger an. Und damit sagt er ja eigentlich auch, naja, ihr wollt groß sein in meinem Reich, ihr wollt zur Rechten und zur Linken sitzen, könnt ihr denn auch so leiden wie ich? Also, wenn wir im Reich Gottes groß sein wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Opfer zu bringen, so wie eben Christus, der sein größtes Opfer brachte, indem er am Kreuz starb. Und so eben den Zorn Gottes über die Sünde auf sich nahm. Ich habe mal geschaut, was Jesus zu diesem Punkt noch sagte, und zwar kurz vorher bei seiner ersten Leidensankündigung in Markus 8, die Verse 34 und 35, sagt er dazu noch Folgendes. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Ja, da stellt sich doch für uns die Frage, bist du bereit, dein Leben für Christus zu opfern? So wie wir es vorhin auch im Lobpreis gesungen haben, ein Leben gegeben für Gott. Sind wir dazu bereit? Und ja, da merken wir vielleicht auch, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, eben nicht nach den Schätzen im Himmel zu streben, nicht danach zu trachten und wir eben eher schon so den Himmel hier auf Erden haben wollen. Wir wollen hier ein friedliches, angenehmes Leben haben, es genießen. Und viel zu leicht nehmen wir da die Halterung ein, dass Christus einfach uns doch schon die Ewigkeit geschenkt hat, ne, durch seinen Kreuzestod. Und er nun auf dem Weg dahin doch uns als guter Herr auch wunderbar versorgt, so dass es uns an nichts mangelt und dass wir einfach ein schönes Leben haben dürfen. Aber wenn wir uns auch andere Worte Jesu ansehen, dann merken wir, das hat er uns nie versprochen. Er hat nie gesagt, dass wir ein angenehmes Leben führen werden. Sicher, er hat gesagt, er steht uns bei und er trägt uns. Aber das hat er uns nicht versprochen. Wir werden hier eben ganz konkret aufgefordert, für unseren Herrn Jesus Christus Opfer zu bringen. Was bedeutet es nun, Opfer zu bringen? Das kann sein, dass wir auf Träume verzichten, die uns eigentlich sehr wichtig sind. Wir opfern Zeit und Geld für das Reich Christi. Wir sind bereit zu arbeiten, wirklich Kraft zu investieren, wo wir uns stattdessen auch erholen könnten. Wie zum Beispiel am Samstagmorgen eben nicht gemütlich ausschlafen, frühstücken und so weiter, sondern eben auch mal mit dem Infostand in die Stadt zu gehen, um für das Evangelium einzutreten, damit auch andere Menschen von dem wunderbaren Werk unseres Herrn erfahren. Und manchmal kann es auch Stress sein, dass wir ja eben unseren Frieden opfern, weil wir doch zeitweise mit übermäßig viel Verantwortung beauftragt sind für die Gemeinde, für unsere Familie und was noch so in unserem Leben ist. Dass wir aber bereit sind, auch mal Stress hinzunehmen als Opfer für unseren Herrn und für das Evangelium. Ja, viele Christen erleiden sogar für das Evangelium Verfolgung oder werden sogar umgebracht. Jesus kündigt in Lukas 21, Vers 17 an, ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Ja, wer im Reich Gottes groß sein will, der muss in Demut für Christus Opfer bringen. Wir müssen demütig erkennen, dass wir den Opfertod Christi nötig haben. Und ja, auf dieser Grundlage sind wir überhaupt bereit, eben für diesen Herrn Jesus auch Opfer zu bringen und Schätze im Reich Gottes zu sammeln. Es ist wichtig, dass diese Opfer auch in Demut geschehen, denn Opfer, die wir für Christus bringen, aus Stolz heraus, um eben zum Beispiel Ansehen vor anderen Menschen zu haben, die bringen uns im Reich Gottes nichts, die haben dort keinen Wert. Im Prinzip haben wir diesen Lohn für unsere Opfer schon hier empfangen, durch die Anerkennung unserer Mitmenschen. Also wir müssen auch darauf achten, Demut und Opferbereitschaft gehören zusammen. Ja, wir betrachten nun den letzten Schritt, wie wir im Reich Gottes groß sein können, sei dienend. Und dazu lese ich die Verse 41 bis 44. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Das Erste, was wir hier sehen, ist ziemlich interessant. Die 10 Jünger, die eben neben Jakobus und Johannes Jesus nachfolgten, haben die Bitte gehört und waren äußerst empört darüber. Wie können die beiden etwas anstreben, was mehr ist, als was wir kriegen, so ungefähr, ne? Und das zeigt einfach auch, dass sie eigentlich ähnlich dachten, dass sie eigentlich auch gerne zur Rechten und zur Linken Jesu gesessen hätten. Und im Anschluss daran wiederholt Jesus noch einmal seine Lehre über die wahre Größe im Reich Gottes, die wir auch schon in Markus Kapitel 9, Vers 35 finden. Und diese Lehre Jesu ist gerade für die damaligen Verhältnisse was ganz Besonderes. Es ist revolutionär, denn weltliche Herrscher unterdrückten tendenziell ihr Volk, ihre Untergebenen und regierten so, dass sie eben selbst Vorteile aus ihrer Herrschaft zogen. Aber im Reich Gottes ist eben derjenige der Erste, der Diener von allen ist. Dienen bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Wenn wir da an die Beispiele denken vom Einstieg der Predigt, also sei bereit, auch Beziehungen zu anderen zu pflegen, die dir eben keine Vorteile bringen, die eben nicht so schön angenehm sind, bei denen du eben nicht irgendwie besondere Anerkennung bekommst, wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, sondern strebe eben danach, den Menschen um dich herum zu dienen. Sei für die da, die vielleicht Außenseiter sind, die vielleicht gemieden werden, weil sie ein bisschen anstrengend sind, weil sie ja nicht ganz so unterhaltsam sind. Dein Fokus sollte immer darauf sein, dem anderen dienen zu wollen und nicht selbst etwas daraus zu erhalten. Und hierfür sind auch wieder Demut und Opferbereitschaft sehr grundlegend. Jesus hat für dich ein riesiges, unbegreifliches Opfer am Kreuz vollbracht. Er hat dich teuer erkauft. Und darum solltest du ja auch vertrauensvoll deinem Herrn und Retter dienen. Wie kannst du ihm am besten dienen? Indem du das tust, was er von dir möchte. Also deinen Mitmenschen dienen. Und wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat, er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und durch ihn haben wir ein unvorstellbares Erbe bekommen, was für alle Ewigkeit unser ist. Als Kinder Gottes erben wir eben auch das, was Kindern Gottes gebührt. Und wenn wir das wissen, wenn wir das verinnerlicht haben, welche Positionen wir haben und was wir bekommen haben, dann können wir auch mit Leichtigkeit uns für andere aufopfern, indem wir ihnen dienen. Weil wir haben es doch gar nicht mehr nötig, noch etwas für uns bekommen zu wollen. Wir haben doch schon so reichlich empfangen. Und wir brauchen uns nicht mehr selbst erhöhen. Wir müssen uns nicht mehr besonders darstellen, weil wir sind doch schon Kinder Gottes. Was gibt es mehr, als Kind Gottes zu sein? Und so kannst du eben den anderen höher achten als dich selbst. Christus hat dich unbegreiflich erhöht. Er hat dich zu einem Sohn Gottes gemacht. Er hat dich reichlich gesegnet. Und nun kannst du, so wie Jesus, auch anderen dienen. Ganz praktisch bedeutet das zum Beispiel in deiner Familie, dass du auch dort ein Diener bist. Gerade wir Männer neigen ja gerne mal dazu, nach der Arbeit nach Hause zu kommen, uns aufs Sofa zu fläzen und einfach es uns gemütlich zu machen. Aber auch da sollten wir danach streben, zu schauen, wie wir unserem Ehepartner helfen können, wie wir ihn unterstützen können, was unsere Kinder brauchen, wie wir für sie da sein können. In der Gemeinde bedeutet das, anderen zu dienen, indem wir einfach unseren eigenen Willen zurückstellen, indem wir unnötigen Streit vermeiden, indem wir darauf verzichten, unbedingt das durchzusetzen, was wir selber gerne mögen. Ja, und indem wir einfach auch die Beziehungen zu anderen Personen pflegen, die uns einfach ja, nervig oder anstrengend erscheinen. Wir müssen uns auch da einfach vor Augen führen, diese Menschen brauchen Gemeinschaft und eventuell brauchen sie sogar unseren Herrn Jesus Christus noch. Auch hier ist es wichtig, sei demütig, wenn du anderen Menschen dienst. Werde nicht stolz, denke nicht, oh, ich bin so ein toller Mensch, weil ich so vielen Menschen helfe, denn das hat im Reich Gottes keinen Wert. Dann haben wir den Lohn schon hier empfangen, wenn wir uns damit selbst groß machen. Wichtig ist auch hier, dass alles zusammengehört. Demut, Opferbereitschaft und dem Dienst an anderen Menschen. Zum Schluss lese ich den letzten Vers aus unserem Bibeltext. Der steht in Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier finden wir eigentlich den entscheidenden Kernvers des ganzen Markus-Evangeliums. Er fasst eigentlich auch das ganze Evangelium zusammen. Und hier sehen wir eigentlich, wie demütig und wie opferbereit Jesus war, um den Menschen zu dienen. Christus war demütig, denn er war bereit, das, was ihm zusteht als Gott, seine Herrlichkeit, das alles, was ihn eigentlich ausmacht, in gewisser Weise zu verbergen und sich klein zu machen und in Menschengestalt auf die Erde zu kommen. Eigentlich hätte er als Gott das Anrecht gehabt, hier auf der Erde bedient zu werden. Aber was tat er? Er diente seinen Geschöpfen. Und er ging sogar so weit, dass er sich völlig aufopferte und am Kreuz für uns starb. Er gab sein Leben am Kreuz, um das Lösegeld für viele Menschen zu zahlen. Christus ging uns voran. Und wer im Reich Gottes groß sein will, muss ihm in diesen Dingen folgen. Ein letzter Hinweis, wie können wir das nun schaffen? Wie können wir das schaffen, so unserem Herrn Jesus zu folgen? Durch die richtige Beziehung. Ich sagte ja eingangs, dass in der Geschäftswelt oder in der Berufswelt, dass wir da gute Beziehungen brauchen, um hoch hinauszukommen. Und in dieser Weise trifft das sogar im Glauben zu. Wenn du eine gute Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus pflegst, dann ist es uns tatsächlich auch möglich, ihm so nachzufolgen, dass wir demütig sind, dass wir opferbereit sind und dass wir den Mitmenschen dienen. So kannst du unserem Herrn Jesus Christus treu nachfolgen und groß werden im Reich Gottes. Indem du das Wort unseres Herrn schätzt, dass du es achtest, es liest, dich danach ausstreckst, die Bibel eben, und dass du auch regelmäßig im Gebet die Gemeinschaft mit unserem Herrn suchst, mit ihm redest und auch hörst, was er dir zu sagen hat. So wird sein Heiliger Geist immer stärker werden und dich führen und leiten auf einen guten Weg der Nachfolge. Wir erinnern uns an Jakobus und Johannes zurück, die diese unverschämte Frage an Jesus stellten, ob sie eben zur Rechten und zur Linken Jesu sitzen dürfen. Sie werden auch Donnersöhne genannt, denn sie wollten bei einer Situation eine Samariterstadt mit Feuer vom Himmel vernichten. Und warum? Weil dieses Dorf nicht bereit war, Jesus und die Jünger aufzunehmen. Aber auch diese Donnersöhne haben sich um 180 Grad geändert. Nach Jesu Tod, nach der Auferstehung, nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, hat der Heilige Geist, hat das Ganze, als sie es begriffen haben, so stark an ihnen gearbeitet, dass Johannes zu einem Apostel der Liebe wurde. Wir sehen es in seinen Schriften, in dem Evangelium, in den Briefen, die er geschrieben hat, wie sehr er in Liebe um die Gläubigen bemüht ist oder auch um die verlorenen Menschen. Und Gott gebrauchte ihren opferbereiten Dienst, um viele Gemeinden entstehen zu lassen. Ja, und so fordert auch unser Herr dich heute Morgen auf. Sei demütig, sei opferbereit und sei dienend, denn nur so erlangst du wahre Größe im Reich Gottes. Amen. Ja, ich lade dazu ein, dass wir gemeinsam aufstehen und das Vaterunser gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch gemeinsam ein Segenslied. Zum Schluss segne ich euch noch, wir stehen ja schon. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal. Ich lade noch einmal ganz herzlich zu unserem Kirchcafé im Anschluss des Gottesdienstes ein. Unser Gebetsteam steht auch für euch bereit. Wenn ihr ein Gebet habt, wendet euch gerne an sie. Und jetzt hören wir auf ein Postludium.